Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Simone Wölfel, Oberbürgermeisterin Katharina Pötter, die hat Sanata Dumbia Milkereit aus Osnabrück vor kurzem am 10. November im Friedenssaal des Rathauses ausgezeichnet, und zwar mit dem Elisabeth-Siegel-Preis. Der wird nur alle 2 Jahre an Frauen vergeben, die sich aktiv für demokratische Grundrechte und insbesondere für die Rechte von Frauen einsetzen. Die 32-Jährige wurde für ihr vielfaches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Und sie ist heute zu Gast bei mir. Wir haben uns vorab darauf geeinigt, dass wir uns duzen, dass ich Sanna sagen darf, wie ihre Freundinnen das tun. Und ich freue mich erstmal ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Simone, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber bin super dankbar und glücklich darüber, dass ich hierher eingeladen worden bin und etwas über mich, meiner Person und auch mein Engagement erzählen darf.
Ja, wir freuen uns. Wir sind dankbar, dass du da bist. Ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Das ist ganz normal hier im Radio. Wir werden nicht gesehen, haben wir schon vorab besprochen. Also ist das Schlimmste schon mal weg. Die Auszeichnung, die ist jetzt rund 4 Wochen her. Kannst du uns noch mal beschreiben, was dir da vor 4 Wochen so durch den Kopf ging, als du den Elisabeth-Siegel-Preis im Rathaus entgegengenommen hast? Wie war das so?
Ja, ich muss sagen, für mich war das eine super ungewohnte und auch neue und interessante Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich ein merkwürdiges Gefühl gewesen ist, dort in erster Reihe zu sitzen zwischen meinem Mann und unserer Oberbürgermeisterin Frau Pötter und zu wissen, dass hinter mir die Preisträgerinnen aus den Vorjahren waren, meine Freunde, die geladenen Gäste waren dort und ich habe der Laudatio von Marianne Bayer-Kruse, das ist die Leitung vom Haus Neuer Kamp, zugehört. Und als ich ihr so folgte, hatte ich irgendwie das Gefühl, sie spricht irgendwie gar nicht über mich oder von mir. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, sie würde jetzt von einer anderen Person sprechen, weil es nochmal für mich eine unfassbare neue Situation war, im Mittelpunkt zu stehen und mein Leben in Etappen und auch das ganze Ehrenamt, was ich bislang gemacht habe, Revue passieren zu lassen. Klar bin ich mir dessen bewusst, was ich bislang gemacht habe, aber das Ganze so gebündelt zu hören, das war schon irgendwie super merkwürdig. Natürlich muss ich sagen, ich hatte auch so die Gefühle von Stolz, Freude und auch eine gewaltige Form von Dankbarkeit. Aber ich bin mir dessen niemals bewusst gewesen und habe mir nie drüber Gedanken gemacht, was das, was ich an Ehrenamt mache und auch das, was ich beruflich mache, dass das irgendwie eine Außenwirkung haben könnte. Und auch über den Ausmaß bin ich mir nie wirklich bewusst geworden. Und ich glaube, bin ich mir auch bis heute noch nicht bewusst geworden, ja.
Okay, das glaube ich. Du hast es schon sehr schön anschaulich beschrieben. Ich kriege schon eine Gänsehaut, weil ich glaube, jeder von uns kennt den Friedenssaal im Rathaus. Das ist wirklich eine sehr feierliche, festliche Atmosphäre. Ein Moment wahrscheinlich, den man nur einmal im Leben irgendwie auch erleben kann. Und wenn man dann da so in vorderster Reihe im Mittelpunkt steht und selber so hört, was man schon so geleistet hat, kann ich gut nachvollziehen. Da denkt man, da redet jemand über eine fremde Person, ja, wie du es gerade schon so gut beschrieben hast. Wir kommen nachher auch noch drauf, was du alles schon so geleistet hast für diejenigen, die dich nicht so gut kennen. Aber nochmal zurück zum Elisabeth-Siegel-Preis. Wann hast du wie davon erfahren, dass du den bekommst? Und hattest du denn vorher den Preis?
Ja, lustigerweise war das an einem Tag, das war mitten im August. Und ich war an diesem Tag sowieso super euphorisch drauf, ein bisschen aufgeregt, weil als mein Telefon klingelte und ich, Patricia Heller, das ist ja die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Osnabrück, und die hatte ich am Hörer, und sie gratulierte mir auf einmal so, ja, Frau Dumbia, herzlichen Glückwunsch, Sie sind die diesjährige Preisträgerin vom Elisabeth-Siegel-Preis. Und da dachte ich, okay, gut, wieso ich? Also das war irgendwie so super surreal, und ich brauchte auch meine Zeit, um das Ganze irgendwie sacken zu lassen und auch zu fassen, und musste erstmal nach Luft schnappen, zumal ich an diesem Tag auch super emotional in einem Hoch gewesen bin, weil ich wenige Augenblicke vorher die Bewertung meiner Masterarbeit in klinischer Psychologie und Psychotherapie erhalten habe und war dann sowieso deswegen in so einem emotionalen Superhoch und konnte das gar nicht greifen. Und deswegen, ich war super euphorisch. Ich glaube, das hat Frau Heller auch am Telefon mitbekommen. Und natürlich habe ich mich auch immens gefreut, aber ich dachte erstmal so, okay, wieso ich? Wie ist das passiert? Und musste dann erstmal das Ganze sacken lassen, um dann auch zu begreifen, gut, ich bin vorgeschlagen worden. Frau Heller ließ mich am Telefon auch wissen, dass mich wohl mehrere Personen vorgeschlagen haben. Und da dachte ich, okay, gut, mit meinen Freundinnen und mit den ganzen Bekannten in und um Osnabrück herum, die wissen zwar, was ich mache, aber dass sie es wirklich geschafft haben, vor mir dieses Geheimnis zu bewahren.
Stimmt, ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Punkt. Ja, also du wurdest absolut vorgeschlagen für den Elisabeth-Ziegel-Preis und der Preis steht ja dafür, Frauen bekommen den, die sich besonders für Menschenrechte und für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen. Und das tust du seit vielen, vielen Jahren. Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie so dein ehrenamtliches Engagement in der Richtung aussieht? Was machst du für Mädchen und Frauen?
Also das, was ich mache, ist, ich bin seit 2017 mit Frau bei Terre des Femmes. Bei Terre des Femmes sprechen wir nicht von Mitgliedern, sondern mit Frauen. Und es ist einfach nur so ein Wortspiel. Seit 2017 bin ich dort und engagiere mich, setze mich für die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit ein. Seit 2 Jahren bin ich auch eine von vielen engagierten Jugendbotschafterinnen und leiste aktivistische Arbeit. In Osnabrück ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, das ist hier auch am 25. November, das ist der Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen, eine Büchertischaktion gegeben hat oder dass es hier Fahnen gegeben hat, wo auch nochmal auf Selbstbestimmtheit und Gleichbestimmtheit hinsichtlich der Mädchen und Frauen eingegangen wird. Das mache ich. Ich nutze meinen Instagram-Account auch überwiegend dafür, um Aufklärungsarbeit zu machen. Aber Terre des Femmes ist nicht alles. Also ich bin auch Mitglied beim Club Zonter Westfälischer Friede. Und dieser Club hat sich auch zum Hauptaugenmerk gemacht, auf die Rechte von Mädchen weltweit einzugehen. Und nichtsdestotrotz, also ich arbeite zwar viel feministisch, mache auch auf Zwangsverheiratung und Frühehen und auch der femininen Genitalverstümmelung aufmerksam, weil ich selbst von der Elfenbeinküste komme und meine Wurzeln liegen auch in Mali. Und das sind Themen, die dort auch noch tagesaktuell sind, teilweise auch noch innerfamiliär aktuell sind. Und für mich ist es einfach ein persönliches Anliegen, jetzt wo ich hier in Deutschland lebe, dass ich hier Bildung genießen kann und dass ich einfach diese Ressource habe, mich für andere einzusetzen. Ja, und des Weiteren bin ich auch noch beim Weißen Ring aktiv. Helfe ich Betroffenen von Gewalt, also jegliche Person, die mit Gewalt in Berührung gekommen sind. Den schenke ich mein Gehör, verschaffe ich Gehör und setze mich für die ein, zeige denen Möglichkeiten und Perspektiven auf. Das ist das, was ich so vorrangig mache.
Was du so vorrangig machst. Also ich bin schon wirklich schwer beeindruckt und glaube, dass die Stadt Osnabrück genau der richtigen Person diesen Elisabeth-Siegel-Preis in diesem Jahr verliehen hat. Ihr hört OS Radio und den Mittagstalk und ich habe heute einen Gast und zwar die Sanata Dumbia Milkereit. Jetzt habe ich es vorhin so gut ausgesprochen und jetzt habe ich es wieder vermasselt, Sanna.
Ach, das macht nichts.
Okay.
Nenn mich einfach Sanna, das passt.
Okay, super. Du hast den Elisabeth-Siegel-Preis in diesem Jahr bekommen. Katharina Pötter, unsere Oberbürgermeisterin, hat ihn dir verliehen und danach hat sich die Geschichte fast noch verselbstständigt. Du hast gerade in der Pause mir erzählt, du warst sogar in Berlin. Erzähl mal, was passierte nach der Auszeichnung?
Das war tatsächlich vor der Auszeichnung. Und zwar findet im Schloss Bellevue, also beim Regierungssitz des Bundespräsidenten Steinmeier, findet immer ein Bürgerfest statt. Und dieses Jahr hat es am 8. September stattgefunden. Und dieses Bürgerfest ist immer für, ist das eigentlich ich dazu gedacht, um Menschen, die sich in besonderem Rahmen oder in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren, zu ehren. Und ich habe irgendwann, ich glaube, das war im Juli diesen Jahres, mein Postkasten geguckt in Oldenburg und hatte da so ein schönes Briefkuvert mit dem deutschen Adler drauf in golden, also vergoldet, und dann stand da Bundespräsidialamt. Hab's dann geöffnet, das war wirklich sehr schwer, also hochwertiges Papier, muss ich wirklich sagen, und hab dann geguckt und dann stand da ja der Bundespräsident und seine Ehefrau, die Frau Elke Büdenbreder, die wünschen Sanata Dumbia Milkereit mit Begleitung zum Bürgerfeste. Und da war ich irritiert und dachte, okay, wie kommen die überhaupt auf mich? Wer hat jetzt wieder irgendetwas fabriziert? Was ist jetzt hinter meinem Rücken passiert? Und lange Rede, kurzer Sinn, begleitet hat mich mein Ehemann und wir sind dann nach Berlin gefahren. Und dort habe ich auch erfahren, dass ich tatsächlich von Terre des Femmes, von der Geschäftsstelle, die hat ja den Hauptsitz in Berlin, vorgeschlagen worden bin. Und so durften einige Jugendbotschafterinnen von Terre des Femmes und ich dann in Schloss Bellevue gehen und mit dem Bundespräsidenten feiern. Das war auch wirklich ein einmaliges Erlebnis, so viele tolle Menschen begegnet zu sein und begegnet zu haben. Politiker waren vor Ort, auch Menschenrechtsaktivisten waren dort. Enisa Amani ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Und mit diesen Menschen bin ich einfach in Austausch gelangen. Selbst mit Herrn Lauterbach bin ich auch in Austausch gekommen. Und das war für mich irgendwie spannend zu sehen, den Bundespräsidenten so als Leitfigur. Das ist ja für mich auch nochmal zusätzlich etwas ganz Besonderes, weil ich ja auch zwischendurch Soldatin auf Zeit bei der Bundeswehr gewesen bin. Und jedem Soldaten wird immer etwas von Dienstvorschriften und Gesetzen und dergleichen unterrichtet und dergleichen. Und dann zu sehen, also diesen Staatsmann, dieser Staatsoberhaupt zu sehen, neben ihm seine Frau, und zu sehen, dass das ein Mensch aus Fleisch und Blut ist und dass er so nahbar ist, fand ich einfach super grandios, ja.
Das glaube ich dir sofort. Es war also es klingt so, als wenn 2023 wirklich ein aufregendes Jahr für dich war, für euch war. Gehen wir nochmal zurück in deine Kinderzeit. Ja. Hatte ich vorhin schon angekündigt. Wir wollen mal schauen, du bist als Sechsjährige hier nach Deutschland gekommen, bist vom Bürgerkrieg und einer Wirtschaftskrise, also aus der Elfenbeinküste, geflohen. Also du bist hier hingekommen, genau, nach Deutschland, nach Osnabrück. Was hast du damals so empfunden, über Osnabrück gedacht, oder wie bist du hier aufgenommen worden als Sechsjährige?
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Sechsjährige, ich habe mir ehrlich gesagt, als es hieß, dein Vater kommt in die Heimat und holt dich ab und du gehst nach Deutschland, habe ich mir immer gedacht, okay, gut, Deutschland, dort sind die Menschen hellhäutig, die sehen anders aus, sie sprechen auch eine andere Sprache. Aber ich war mir über die Endgültigkeit gar nicht bewusst, dass ich tatsächlich hier in Deutschland ein neues Zuhause finden sollte. Und dann noch in Osnabrück. Also erstmal muss ich sagen, diese ganzen Reize, denen ich ausgesetzt gewesen bin. Man muss sich vorstellen, die Menschen sehen auf einmal komplett anders aus. Vorher waren die Menschen auch dunkelhäutig wie ich. Und es war mal eine Attraktion, wenn man bei uns im Dorf eine hellhäutige Person gesehen hat. Und plötzlich war das irgendwie komplett andersherum. Und ich war dann die Attraktion. Dann die Gerüche waren anders und mir war wirklich sehr kalt. Ich glaube, ich bin im April hier nach Deutschland gekommen, nach Osnabrück, und mir war verdammt kalt. Also ich habe wirklich die tropischen Temperaturen vermisst. Dann hat es mich gewundert, ich habe die erste Busfahrerin gesehen und auch eine Beamtin, die bei der Sparkasse gearbeitet hat. So, und in meiner Kultur ist die Stellung der Frauen und Mädchen eine komplett andere. Und das waren wirklich so, da sind Welten aufeinander getroffen. Ich musste aber auch die deutsche Sprache lernen und meinen Vater kennenlernen, so wie meine damalige Stiefmutter. Mein Vater war viel auswärts arbeiten und meine damalige Stiefmutter mit der neuen Situation überfordert, weswegen ich auch Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gemacht habe. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich ich muss jetzt gerade wieder schmunzeln, weil ich mir das gerade so bildlich vorstelle. Die Alt-Osnabrücker kennen ja den Tunnel am Neumarkt, den ehemaligen Tunnel. Mhm, und dieser Tunnel am Neumarkt kam mir damals so mächtig vor, so riesig vor und nahezu wie so ein Labyrinth. Und auch die große Straße kam mir so riesig und gewaltig und ich kam mir so klein und so verloren vor. Ich erinnere mich auch noch an die Schulzeit. Da war ich auch das einzige dunkelhäutige Mädchen auf dem Schulhof. Das, was heutzutage cool ist, ist, dass wir ja in einer vielfältigeren Gesellschaft leben. Und ich glaube, heutzutage wäre ich mit Sicherheit nicht mehr die einzige Dunkelhäutige auf dem Schulhof gewesen. Also das sind halt so Dinge, wo ich immer wieder zurückdenke und alles Revue passieren lasse und wo ich mir denke, krass, wie sich die Zeit einfach mal innerhalb dieser kurzen Zeit so extrem gewandelt hat.
Ja, rund 30 Jahre ist es nicht her. Du warst bis jetzt, wenn ich sagen darf, 32.
Genau, ich bin 32.
Damals und sechs und ja. Warst dann auch schon viel im Mädchenzentrum unterwegs, hast du mir verraten vorab. Und hast dann da irgendwann später auch mal ein Praktikum gemacht. War das irgendwie schon der Grundstein für dein ganzes ehrenamtliches Engagement rund um das Thema Frauenrechte? Und
Ja, absolut. Also ich würde sagen, dass es war vielleicht nicht unbedingt ein Grundstein, aber mit ein Auslöser. Im Mädchenzentrum hatte ich damals das Gefühl, dass ich in einer Gemeinschaft aufgenommen werde, wo irgendwie Gleichgesinnte sind, wo liebevoll miteinander umgegangen worden ist und wo auch Raum geschaffen worden ist, gerade für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund, die vielleicht einen Spagat zwischen zwei Kulturen oder mehreren Kulturen machen müssen und die für die es nochmal eine Herausforderung ist, gerade im Teenageralter, sich selbst zu finden und auch ihren eigenen Weg oder ihren eigenen Pfad zu finden. Und ich fand es halt super cool, also im Rahmen des Schülerferienpasses wurden Kochangebote gemacht in der Kleckerbude, die gibt es immer noch im Mädchenzentrum, wurde getöpfert und gebastelt. Also richtig tolle Aktionen wurden gemacht und es wurde auch auf Themen eingegangen wie sexuelle Aufklärung und so, was ja auch in vielen Bereichen, gerade wo es mit Migration und Integration zu tun hat. Also ich muss sagen, meine Familie ist muslimisch geprägt und das ist dann ja natürlich auch nochmal eine andere Art, über Sexualität zu sprechen, über Verhütung zu sprechen oder auch über banale alltägliche Dinge, normale Dinge wie die weibliche Menstruation oder der erste Frauenarztbesuch. Und ich fand das so toll, dass ein Raum geschaffen worden ist für die Mädchen, ihren Emotionen freien Raum Lauf zu lassen, sich untereinander auszutauschen, sich zu verkleiden, tolle Erlebnisse miteinander zu teilen. Und klar, das wird mich auch auf jeden Fall dahingehend bestärkt haben, mich für die Rechte von Mädchen und Frauen einzusetzen.
Mhm. Und hast jetzt deinen Master gemacht, hast du vorhin schon erzählt, in Psychologie, klinischer Psychologie.
Genau.
Du hast vorhin auch kurz angerissen, dass das Frauenbild hier irgendwie anders war in Deutschland im Vergleich zur Elfenbeinküste. Waren die denn moderner, die Frauen hier, dass sie gearbeitet haben quasi? Oder ist es eher...
Moderner, ja, aber notgedrungenerweise moderner, weil man muss sich vorstellen, es prallen Welten aufeinander. Also die Elfenbeinküste und Mali, dazu muss man sagen, die haben ja eine Kolonialherrschaft hinter sich. Ne? Also die sind ja kolonial geprägt durch Frankreich und das Bildungssystem wurde jetzt auch mit der Zeit angepasst. Kinderarbeit sollte es eigentlich gar nicht mehr geben und jedes Kind sollte auch, also es gibt auch sowas wie eine Schulpflicht, aber Butter bei die Fische, auf den Dörfern sieht es anders aus. Also man sagt zwar immer in den westlichen Medien, es gibt eine Schulpflicht und die Verletzung gegen die Schulpflicht oder dergleichen, es wird gesetzlich geahndet. Ja, aber wirklich, wenn man auf dem Dorf lebt, ist es nicht so. Und zwar möchte ich euch etwas zu dem Frauenbild erzählen, das in der Elfenbeinküste oder in Mali herrscht. Meine leibliche Mutter stammt gebürtig aus Mali und sie hat beispielsweise keinerlei Bildung genießen dürfen. Sie hat nur die Koranschule besucht. Das heißt, sie kann den Koran in- und auswendig, aber sie kann weder lesen noch schreiben, ist Analphabetin. Und so geht es vielen Frauen und auch in der Familie. Also meine Familie ist eigentlich, ich habe eine Seite der Familie, die super modern ist, wo die Familie auch fortschrittlicher ist. Aber es gibt auch eine Seite der Familie, die wirklich in den Dörfern leben, wo die Mädchen beschnitten werden, wo es zu Früh- und Zwangsverheiratung kommt. Also eine Frühverheiratung ist auch eine Zwangsverheiratung, nur ist darin der Unterschied für diejenigen, die es nicht wissen, dass die Person, dass eine der Personen minderjährig ist. Und das ist in den meisten Fällen wirklich das Mädchen, das gerade mal 12 Jahre alt ist und dann mit einem deutlich älteren Mann, der meistens Witwer ist, verheiratet wird, also arrangierte Ehe, ist dort eine Sache. Zugang zu Bildung ist auch eine Sache, die nach hinten fällt, weil die Mädchen und Frauen wirklich von klein auf darauf gedrillt und auch erzogen werden, die Familie zusammenzuhalten, zu kochen, sich um den Haushalt und um den Nachwuchs zu kümmern. Und dort ist es auch so, also beispielsweise mein Großvater hatte 4 Frauen. Also Polygamie ist dort auch ein Thema, wo man von der Gesetzesgebung her sagt, okay, das ist nicht erwünscht, sollte nicht sein, aber es ist so, dann gibt es eine Hauptfrau, die wird sowohl traditionell als aber auch gesetzlich, also vor dem Standesamt, geheiratet. Und wenn es sich der Mann leisten kann, dann nimmt er sich noch 3 weitere Frauen, mit denen er auf traditionelle Art und Weise verheiratet ist, was dann ja auch nochmal eine wesentliche Rolle spielt und auch dazu führt, dass die Rolle der Frau und das Bild der Mädchen schon vom System her unterdrückt und eine komplett andere ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es klar ist, hier in der westlichen Welt waren die Frauen moderner unterwegs, aber sie hatten auch andere Möglichkeiten. Genau.
Ja, und all das wahrscheinlich Antrieb für dich, dich so zu engagieren, wie du es tust. Ihr hört den US-Radio Mittagstalk und bei mir ist immer noch Sanata Dumbia Milkerei zum Thema Elisabeth-Siegel-Preis. Ich habe es endlich geschafft und es richtig ausgesprochen.
Perfekt.
Ja, wir sprechen schon seit kurz nach 1 über das Thema Frauenrechte, Chancengleichheit und die Rechte von Frauen allgemein, für die sich Sana seit vielen, vielen Jahren mit ganz viel Engagement ehrenamtlich einsetzt. Und meine Frage ist jetzt, Sana, was aus deiner Sicht oder wo sollte noch einiges gemacht werden, um die Chancengleichheit und die Rechte von Frauen zu verbessern? Denn du bist Expertin auf dem Gebiet.
Naja, ich kann ja nur immer nur für mich selbst sprechen. Ich glaube, wenn du andere Frauen fragen würdest, die würden wieder andere Schwerpunkte setzen. Also ich muss wirklich sagen, dass bei der Lohngerechtigkeit, dass es da so aussieht, dass es auch hierzulande in Deutschland immer noch teilweise Jobs gibt, wo man merkt, okay, hier gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dass beispielsweise der Mann einfach mehr Geld verdient, mehr Geld mit nach Hause bringt als die Frau. Das wäre so ein Aspekt, wo man sagen könnte, okay, hier müsste es eigentlich eine Änderung geben und zwar bald. Die andere Sache wäre auch noch, dass Karrierechancen oft für Frauen eher rar aussehen, weil die Vereinbarkeit von Familienplanung und oder auch allgemein der Familie und der Arbeit auch in vielen Bereichen noch massiv zu wünschen übrig lässt. Dass beispielsweise uns Frauen der Weg zur Karriereleiter erschwert wird. Genau, das wäre auch so ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, gut, hier müsste man noch ordentlich was machen. Wenn man zum Beispiel in den Bereichen attraktivere Angebote schaffen würde und vielleicht auch Frauen gerade so in diesen MINT-Berufen, so technischen Berufen und dergleichen einsetzen würde, dann würde das auch vieles zum Positiven verändern. Also dann würde es individuelle Karrierechancen, Karrierewege geben und auch individuellere Arbeitsmodelle geben. Also für mich ist das wirklich ein Bereich, wo ich sage, gut, hier muss massiv noch etwas getan werden. Und natürlich auch der Fokus der Frauen, der sollte auch in der Wissenschaft und in der Forschung auch größer sein, als es aktuell ist. Das heißt, Frauen ab in die Forschung, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr die Ressourcen dazu habt. Und nicht nur ab in die Forschung, sondern auch in Medizin. Also es gibt ja viele Dinge, auch Bereiche der Medizin, wo Medikamente und deren Auswirkungen auf das menschliche Organismus mehr oder vorrangig auf den männlichen Körper ausgelegt ist.
Getestet werden.
Oder beim ADAC oder anderen Testungen, dass da mit diesen Puppen, ich glaube, Dummies heißen die.
Dummies,
genau,
ja, immer
und,
Männer.
Genau, das sind immer nur Männer. Und wir Frauen sind von der Anatomie einfach mal komplett anders. Also ich muss sagen, ich bin jetzt aktuell schwanger und da lese ich mich ja auch ein und befasse mich einfach so mit banalen Dingen wie das Anschnallen im Auto. Und das sind so Dinge, wo ich mir auch von der Politik mehr den Fokus oder den Spotlight in diesen Bereichen wünsche.
Und würdest du dir auch mehr, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, alles gut. Ja. Zu guter Letzt sind es die klassischen Themen wie häusliche Gewalt. Mir ist bewusst, also mir ist als Feministin bewusst, dass auch durch die Arbeit beim Weißen Ring weiß ich auch, dass Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden können. Aber vorrangig sieht die Statistik nun mal so aus, dass Mädchen und Frauen eine vulnerablere Gruppe darstellen. Und da finde ich, müsste auch irgendwie politisch etwas konzipiert werden, dass die Opfer mehr in den Vordergrund gerückt werden und denen auch Gehör verschafft werden. Und das sind vorrangig Frauen.
Mhm. Da ist also noch einiges auf dem Zettel, was zu tun ist, würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen.
Absolut,
ne?
Ja. Und das waren nur meine Punkte. Also
genau.
Ich glaube, wenn du 10 verschiedene Frauen fragen
kommt
würdest,
noch mehr
würden,
dazu.
Ja,
mhm.
würde
genau.
definitiv mehr
genau.
dazu kommen.
Du engagierst dich seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich für das Thema Menschenrechte, Frauenrechte natürlich ganz insbesondere. Arbeitest da auch mit vielen anderen engagierten Frauen sicherlich zusammen. Sollten sich noch mehr engagieren? Was sollten die Frauen tun, die uns jetzt vielleicht hören? Soll man wahrscheinlich selbst aktiv werden, oder? Was ist deine Meinung?
Ja, also ich denke, ich mache mir ja auch immer grundsätzlich Gedanken über Gott und die Welt und denke immer, jeder Mensch ist immer dabei, irgendwie Kritik zu äußern oder dergleichen. Aber nur die wenigen Menschen neigen dazu, wirklich zu handeln. Und für mich ist es absolut wichtig, also ich habe sowieso dieses Verständnis, dass jeder Mensch irgendwo, bei der Bundeswehr spricht man immer von einer Fürsorgepflicht, ich versuche es jetzt zivil auszudrücken, da spreche ich von der Verantwortung, dass jeder Mensch irgendwo eine soziale Verantwortung gegenüber seine Mitmenschen und aber auch gegenüber seine Umwelt hat. Und ich denke, da kann jeder Mensch irgendwie positiv dazu beitragen, dass er irgendwie durch ein positives Mindset oder durch nette Gesten seinen Mitmenschen gegenüber irgendwie die Welt ein Stück weit besser macht. Es muss ja nicht sein, dass sich jeder Mensch jetzt, wie ich jetzt im Bereich der Frauen- und Mädchenarbeit widmet oder dass er aktivistisch tätig ist. Es kann ja auch sein, dass man einfach Nettigkeiten an den Tag legt.
Im ganz normalen Alltag
in
der Begegnung.
Alltag,
ne?
In der Begegnung mit Lebewesen. Das muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein, es kann auch ein Tier sein. Einfach diese Verantwortung zu haben, okay, ich habe hier jetzt mein Gegenüber und mein Gegenüber wirkt irgendwie von seinem Wesen her super verändert und irgendwie schüchtern, in sich gekehrt. Ich nehme mir einfach mal die Zeit, mich diesen Menschen anzunehmen und zu zeigen, hey, ich bin da, ich höre dir zu, du bist nicht alleine. Und oft sind das so die einfachsten Sachen, wie beispielsweise ein Lächeln, wenn man so durch die Straßen geht und einfach mal so ein leichtes Lächeln an den Tag legt. Ich würde sagen, 8 von 10 Menschen lächeln einfach zurück. Also, und das sind halt so die kleinen Sachen, wo jeder Mensch irgendwie die Welt ein Stück weit verändern kann. Und ich weiß, bei mir klingt das immer naiv. Ich sage immer, durch das, was ich mache, möchte ich was Positives in dieser Welt hinterlassen und die Welt auch ein Stück weit verändern. Viele finden das mit Sicherheit naiv, aber für mich ist es schon was Tolles, wenn ich einen Menschen, der vermeintlich in seinem Leben in so einer Sackgasse steckt, wenn ich diesem Menschen Hoffnung schenken kann, weil dann, das ist ja ein Leben und damit habe ich ja schon ein Stück weit eine Welt verändert. Und zwar nicht nur meine Welt zum Positiven, sondern auch das von meinem Gegenüber. Und das ist das, was ich so zur Ehrenamtstätigkeit
sagen
an den
kannst.
Weg geben kann.
Ja, ja, ja. Ja. Stichwort, die Welt ein bisschen besser machen. Hast du eine Vision von der guten Welt, von der besseren Welt, wenn du dir was wünschen könntest? Wie sollte sie aussehen, die Welt?
Einfach, dass jeder Mensch lieber mit sich selbst umgeht, ein bisschen fürsorglicher, achtsamer, lieber mit sich selbst umgeht und ganz, ganz wichtig, auch mit seinen Mitmenschen umgeht. Es ist oft so, dass das weiß ich auch durch mein Studium und den Umgang mit der Zeit mit Menschen, dass man oft dazu neigt, Menschen vorzuverurteilen. Und durch die Psychologie weiß ich, jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch erlebt seine Welt, seine Lebensrealität komplett anders. Und jeder Mensch geht mit Krisen, mit Situationen unterschiedlich um, verarbeitet diese unterschiedlich. Und wenn ihr irgendein Verhalten von einem anderen Menschen mal merkwürdig finden solltet oder das nicht versteht, geht zu diesen Menschen hin. Kommunikation ist der Weg. Also Kommunikation kann wirklich mögliche Barrieren, wo man denkt, okay, diese können wir nicht überwinden. Und dafür ist die Kommunikation da. Und oft sorgt Kommunikation einfach für ein Verständnis, für ein gutes Miteinander. So, das ist so meine Vision. Geht achtsamer und behutsamer mit euch um, als wärt ihr eure beste Freundin oder euer bester Freund. Ich glaube, dann würdet ihr ein bisschen freundlicher durch die Welt gehen oder viele von uns. Also ich kann mir da selbst auch an die eigene Nase packen, so ist es, ja.
Ja, geht freundlich miteinander um, schaut aufeinander, achtet aufeinander, was für ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke Sanata Dumbia Milkereit, die in diesem Jahr den Elisabeth-Siegel-Preis der Stadt Osnabrück bekommen hat. Völlig zu Recht, finde ich, für ihr wahnsinns ehrenamtliches Engagement im Bereich Mädchen- und Frauenrechte. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst.
Ich danke dir, liebe Simone. Und mir hat das ja auch richtig gut gefallen. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin irgendwie erreichen konnte und nicht gelangweilt habe.
Ganz sicher nicht. Vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag.
Der OS Radio 104,8 Mittagstalk.